Den Einstieg in die heutige Predigt musste ich mit meinem Vater absprechen. Nicht, weil er kein Vertrauen zu mir hätte, sondern ich denke, weil das der Anstand gebietet. Es gibt ja in jeder Familie Vorkommnisse, über die man gerne mal so erzählt, über die sich alle freuen und eine Person sich bemüht mitzulachen. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Panne meines Vaters, die ihm unterlaufen ist. Vor einiger Zeit. Mein Vater muss wie jeder Pfarrer eine Pfarramtskasse betreuen. Hat die in seinem Haus, ist nicht gerade ein Vermögen, ist ein bisschen Geld. Wir fuhren in Urlaub, was sollte er machen mit der Kasse? Er versteckte sie. Und er ist sehr kreativ. Er versteckte sie gut, wir fuhren in Urlaub, er hat sich sehr, sehr gut erholt. Prima entspannt, als er zurückkam, war er so entspannt, dass er sich an alles erinnerte, nur nicht unbedingt, wo die Kasse war. Er begann also zu suchen, es dauerte dann ein Jahr. Ein Jahr, bis er sie endlich wiedergefunden hatte. In dem heutigen Predigtext möchte ich mit Ihnen zurückgehen in eine Zeit, in der es üblich war, das, was man besaß, zu verstecken. Heutzutage haben wir Versicherungen, wir haben auch Banksafes, auf die wir was bringen können, aber damals war das gar nicht möglich. Wenn man ein bisschen Vermögen hatte, versteckte man es gut im Haus oder man vergrub es, wenn man einen eigenen Acker hatte, auf dem Acker. Meistens hat man es gefunden, aber nicht immer findet man das, was man versteckt hat. Unsere heutige Geschichte beginnt also mit einem Bauer, der zufällig auf den Schatz eines anderen trifft. Diesen Bauern habe ich Josua ben Joel genannt. Hoffe, dass das jüdisch genug klingt. Josua ben Joel rieb sich mehr überrascht als verärgert das ledierte Knie. Sein Zugochse schnaufte wütend, warf sich in sein Geschirr. Der Pflug steckte fest. Hey, alter Ochse, zeig, was in dir steckt, munterte ihn der Bauer mit einem Schnalzen auf. Der Ochse rammte seine Hufe in den staubigen Untergrund und zerrte aus Leibeskräften. Ein Zittern ging durch seinen mächtigen Körper. Auf einmal ein Ruck. Erde wirbelte auf. Erst jubelte sein Antreiber. Dann fluchte Josua ben Joel lautstark. Nicht das Hindernis im Acker hatte sich bewegt, sondern der teure Pflug war gebrochen. Er hätte es wissen müssen. Seine Frau hatte ihm noch von der Pacht dieses Ackers abgeraten. Der Boden sei zu unfruchtbar und auch noch voller Steine. Jetzt hat er den Salat. Hätte er nur auf seine Frau gehört. Missmutig bohrte er seine Fußzehen in den Boden. Dann bückte er sich und scharrte mit seinen Händen. Er hatte keine Wahl. Er würde den Felsbrocken, der seinen Flug zerstört hatte, ausgraben müssen. Mittlerweile stand die Sonne hoch am Himmel. Die Hitze flimmerte über dem Feld. Fliegen treten ihre Runden und der Ochse beobachtete müde sein Treiben. Auf einmal stutzte Josua ben Joel. Wenn das ein Stein ist, dann bin ich der Kaiser persönlich. Hastig räumte er den Rest Erde beiseite. Es war eine Kiste, solide verarbeitet. Der Pflug hatte nur eine Kratzspur erzeugt. Er öffnete den Deckel. Was er dann fand, können Sie sich selber ausmalen. Ein Schatz, ein Vermögen. Sie müssen sich vorstellen, es klingelt an der Tür und jemand sagt zu Ihnen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben im Lotto gewonnen. Und Sie sagen, muss man dafür nicht normalerweise einen Schein ausfüllen? Und der andere sagt, normalerweise ja, aber Sie haben gewonnen. So ähnlich muss sich der Pächter vorgekommen sein. Er fährt lang, stolpert plötzlich über irgendeinen Schatz und ist begeistert. Was für Perspektiven bieten sich überhaupt für ihn? Als Pächter hat er ein bisschen Geld, aber nicht viel. Er hat ein bisschen Zukunft, aber nicht unbedingt eine rosige Zukunft. Und plötzlich steht ihm Tür und Haus offen. Was soll er machen? Wie würden Sie sich verhalten in seiner Situation? Was würden Sie ihm empfehlen? Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste, er gräbt den Schatz aus, lädt ihn auf den Karren, fährt zu dem Besitzer des Ackers und sagt, schau mal hier, lange gesucht, ich hab's gefunden, dein Schatz oder der Schatz deines Vaters oder Großvaters, hier hast du ihn wieder. Und sagt sich, der wird schon die ein oder andere Münze springen lassen als Finderlohn. Zweite Möglichkeit, er stiehlt den Schatz, nimmt ihn mit nach Hause, versteckt ihn dort gut und gibt nach und nach was aus. Nur mit dem Problem, wie erklärt er all den Leuten, dass er plötzlich Geld hat. Wo soll's herkommen? Die dritte Möglichkeit, er vergräbt den Schatz wieder und kauft sich den Acker. Damals gab es das Gesetz, was sich im Acker befindet, gehört demjenigen, der den Acker besitzt. In dem Predigtext geht es nicht um eine moralische Frage. Soll man, wenn man was findet, es zurückgeben? Ich hoffe, dass jeder von Ihnen das macht, wenn er was findet, nicht sagt, oh Herr, danke. Die Tausender und die Scheckkarten und so weiter kann ich gut gebrauchen. Die Unterschrift kriege ich auch hin. Sondern, dass man das zurückgibt. Hier in der Predigtext geht es nicht um eine moralische Frage, sondern um die Fragestellung, wie kommt der Pächter auf legale Art und Weise in den Besitz des Schatzes? Und die einzige Möglichkeit, in den Besitz des Schatzes zu kommen, regelkonform, den Gesetzen entsprechend, ist, den Acker zu kaufen. Jetzt besitzt er nicht viel Geld. Und er muss alles verkaufen, was er besitzt, um dieses eine Stück Land zu erwerben. Und das tut er. Heißt es im Text, dass er mit Freude sogar hinging und alles schnell in Geld umsetzte, um sich diesen einen Acker zu kaufen. Er setzt alles auf eine Karte. Und in unserem Predigttext wird der Schatz mit dem Reich Gottes verglichen. Reich Gottes ist ein sehr schöner Begriff. Klingt sehr gut, wenn man mal sagt, Reich Gottes. Kann sich wenig drunter vorstellen, denke ich. Mir persönlich ging es so, Reich Gottes ist das Wohnrecht im Himmel. Das Land, in dem Sie gemeldet sind, in dem Sie Ihre Bürgerschaft haben, kann nicht einfach sagen und tschüss. Kann Sie nicht einfach ausweisen, sondern Sie haben dort ein Wohnrecht, ein Anrecht. So ist das mit dem Reich Gottes, wenn wir da als Bürger gemeldet sind im Himmel. Dann haben wir unser Wohnrecht und nichts kann uns mehr rauswerfen. Dieses Reich Gottes, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, dein Leben nach dem Tod ist gesichert und du kannst jetzt schon in Beziehung zu Gott treten, was würden Sie für investieren? Würden Sie alles geben oder würden Sie ein bisschen was geben? Im Predigttext ist eine zweite Geschichte. Wir gehen wieder in die damalige Zeit zurück. Für uns heute, was sind Perlen schon Besonderes? Man kann sie für wenig Geld überall kaufen, sind dann groß und bunt in vielen verschiedenen Farben, aus Kunststoff gefertigt, auf irgendein Seil oder Leine oder sonst was raufgezogen. Es gibt natürliche Perlen, die ein bisschen teurer sind. Damals waren Perlen aber was ganz, ganz, ganz besonders, so wertvoll wie Edelsteine. Wenn man sich anschaut, Kleopatra besaß eine Perle für 100 Millionen Sesterzen, sind umgerechnet 20 Millionen D-Mark. 20 Millionen D-Mark in einer Zeit, in der das Monatseinkommen weit unter dem lag, was wir heute verdienen. 20 Millionen D-Mark, ich denke, dass die wenigsten von Ihnen spontan das Geld hinlegen würden, um sich irgendeine Perle zu kaufen. Ist doch recht viel Geld. Die Frau des Kaisers Caligula, der von 37 bis 41 nach Christus herrschte, besaß immer eine Perle für 40 Millionen Sesterzen. Und Cäsar schenkte der Mutter des Brutus eine Perle für 6 Millionen Sesterzen. Perlen hatten also einen unschätzbaren Wert, waren eine sichere Kapitalanlage. Und auf der Suche nach so einer sicheren Kapitalanlage ist die Hauptperson in unserer zweiten Geschichte. Das ist ein Kaufmann, sicherlich sehr wohlhabend. Und er zieht los, jahrelang. Er hat schon viel, aber wie es ist, wenn man schon viel hat, man will doch mehr haben. Und er will das Besondere haben, er möchte die kostbare Perle haben. Er zieht los und eines Tages wirklich entdeckt er eine Perle, die immens kostbar ist. Und diese Perle hatte einen Nachteil, der Kaufpreis. Für den Kaufpreis muss er auch wieder alles investieren, was er besitzt. Alles bezahlen. Und auch dieser Kaufmann setzt alles auf eine Karte und sagt sich, ich gebe all meine Sicherheiten auf, das, was ich mir angespart habe, für diese eine Perle. Wofür würden Sie persönlich alles auf eine Karte setzen? Wofür würden Sie alles, was Sie besitzen, investieren? Gesundheit, Familie, das Traumhaus, einen guten Lotto-Tipp. Wofür würden Sie alles investieren, was Ihnen lieb und wert ist? In unserem Predigttext wird auch wieder die Perle mit dem Reich Gottes verglichen. Und wieder meine Frage, wären Sie auch bereit dafür, alles auszugeben, alles zu investieren? In Matthäus 19 lesen wir die Geschichte, wie ein reicher Jüngling zu Jesus kommt. Reicher Jüngling, ins Deutsche übersetzt, heißt das Yuppie. Recht wohlhabend, unverheiratet. Tolle Uhr, Handy, meistens direkt am Ohr, dass man auch mitbekommt. Tolles Auto. Und dieser Mensch fährt jetzt in all seiner Pracht bei Jesus vor und sagt, hör zu, Jesus, ich habe alles. Muss man nicht drüber sprechen, ich habe wirklich alles, Was mir fehlt, wie komme ich in den Himmel? Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, du musst die Gebote halten. Und dieser Jüngling, der sagt selbstbewusst, die Gebote habe ich immer gehalten. Wie komme ich in den Himmel? Und da sagt Jesus, ja, was bin ich dir wert? Bist du bereit, alles, was du hast, zu verkaufen und es den Armen zu geben? Alles, was du besitzt, loszulassen für mich? Und dieser Jüngling sagt, m-m. Heißt in der Bibel, er ging traurig weg. Er war nicht bereit, alles zu geben. Jesus fragt uns auch, was bin ich dir wert? Bisher ist es eine sehr materielle Predigt. Es geht hier sehr viel um Geld, um Schätze, um Perlen, um kostbare Sachen. Was ist die zentrale Aussage des Predigttextes? Ich verstehe es so, das Reich Gottes ist das Wertvollste, das wir uns vorstellen können. Es gibt nichts Wertvolleres. Und es ist zugleich das Wertvollste, das wir uns leisten können. Wenn man sich den Pächter anschaut und den Kaufmann anschaut, der Kaufmann hatte wahrscheinlich ein riesiges Vermögen und der Pächter hatte so wenig, dass er normalerweise nie auf den Gedanken gekommen wäre, sich irgendwas Ackermäßiges zu kaufen. Das Reich Gottes ist das Wertvollste, das wir uns vorstellen können und das Wertvollste, das wir uns leisten können. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie ich mich auch gefragt habe, Hilfe, was ist daran so wertvoll? Ist Reich Gottes oder Christsein, Gott, sind das nicht nur Begriffe, die man so hört, die man mitnimmt, die man mit keinem persönlichen Wert verbindet? Mir geht das so, dass ich manchmal mich bei dem Gedanken ertappe, Andreas, so schlecht bist du doch gar nicht. Was an Sünden soll dir denn Jesus großartig vergeben? Hätte es nicht da gelangt, dass man ihm nur auf den Daumen gehauen hätte? Hätte man ihn denn gleich kreuzigen müssen? Das Gedanken kommen, was ist mir die Sache überhaupt wert? Name der Band, Thema der Predigt und ein bisschen das Gottesdienst, das ist on fire, Feuer und Flamme sein, begeistert sein für Jesus, brennen für die Sache Gottes. Ich habe den Text unter dem Aspekt betrachtet. Der Pächter ist voller Begeisterung für den Schatz und er investiert alles, was er hat. Der Händler ist begeistert von der Perle. Mit anderen Worten, sie sind vom Reich Gottes so begeistert, dass sie sagen, dafür lohnt es sich wirklich, alles zu investieren. Und ich unterstelle jeden von Ihnen, dass Sie Phasen in Ihrem Leben kennen, in denen Sie begeistert waren. Vielleicht liegt die Phase schon länger zurück. Vielleicht befinden Sie sich gerade in einer solchen Phase der Begeisterung, wo das Wetter gar nicht schlecht genug sein kann, um Ihre gute Laune und Ihre begeisterte Stimmung zu bremsen. Siegfried Fietz war vor vielen Jahren mal hier, hat ein Konzert gegeben und hat ein Lied über seinen Sohn gesungen. Sein Sohn, Schüler, wie jeder Schüler, mehr oder weniger gerne auf dem Weg zur Schule. Draußen war es neblig und kalt und er war auch eher der Typ, der nicht morgens um 5:30 aufsteht zum Beten, sondern es hofft, dass er noch einigermaßen pünktlich in die Schule kommt. Er machte sich auf den Weg und tristes Wetter und plötzlich trifft er die Frau seines Lebens. Der ganze Nebel war vergessen, er war begeistert, er schwebte richtig vor sich hin. Und so ist es, Begeisterung entspannt und motiviert. Begeisterung gibt Kraft. Für mich die Frage, warum begeistern wir uns so selten für Gott? Warum begeistern wir uns so selten für die Sache Gottes? Und wenn ich sage wir, dann bitte das nicht falsch verstehen, das ist verallgemeinernd. Ich denke, dass es auf viele zutrifft, vielleicht auf Sie nicht. Aber auf mein Leben trifft es oft zu. Warum begeistere ich mich nicht für die Sache Gottes? Warum begeistere ich mich so selten für die Sache Gottes? Der Text hat einiges dazu zu sagen. Erstens, wie sieht unser Interesse aus? Begeisterung beginnt mit Interesse. Wenn Sie dran denken an einen Partner, den Sie haben oder hatten, haben Sie ihn zur Kenntnis genommen und dann sind Sie eine Beziehung eingegangen? Oder haben Sie gesagt, wow, das ist jemand. Da lohnt sich wirklich, eine Beziehung anzufangen. Oder das Hobby. Ihr Hobby, haben Sie es angefangen, weil Sie sagten, ich habe Freizeit, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Dann gehe ich mal in den Sportverein oder gehe ich mal angeln, mach mal dies und das. Oder haben Sie gesagt, wow, ich interessiere mich für. Und die häufigste Antwort, wenn ich nach Hobbys frage, ist, ich habe zu wenig Zeit. Das heißt, ich interessiere mich so für, dass ich viel mehr Zeit investieren möchte. Viel mehr damit verbringen möchte. Wenn wir sagen, etwas ist eingeschlafen, bedeutet das nichts anderes als, das Interesse hat nachgelassen. Das Interesse ist also elementar wichtig, hält Beziehungen wach, hält uns frisch. Wie sieht Ihr Interesse für Gott aus? Wie sieht mein Interesse für Gott aus? Oft nehme ich es einfach mit und denke mir, naja, man kriegt halt so ein bisschen was mit von der Sache Gottes. Man hört dies und das. Wie sieht unser Interesse aus? Jeder von uns kann sich für Gott interessieren. Eine Möglichkeit, das Bibellesen. In der Uni sprach ich mit einem Studenten, der kam eine Woche später auf mich zu und sagte, Andreas, die Bibel ist so langweilig. Dann habe ich zu ihm gesagt, hör zu, du hast vorne angefangen, stimmt's? Ich meinte, ja, und dann steht nur, der gebar den und den und hatte den Sohn und wurde so und so alt. Ich habe gesagt, ja, ja, lies was anderes und vor allen Dingen nimm eine moderne Übersetzung. Es gibt Übersetzungen, da müssen sie erst die Sprache lernen, bis sie das Deutsch noch verstehen. Germanisten sind dann wahrscheinlich glücklich, dass wir so alte Sprachfloskeln und Sprachformen noch bewahrt haben. Es gibt auch moderne Übersetzungen, die man schon beim ersten Mal lesen verstehen kann. Dass wir Bibel lesen und uns da anfangen, für Gott zu interessieren. Was hat er denn getan in der Geschichte? Was für Zusagen gibt er für mein Leben? Oder Lebensbilder. Es gibt Menschen, die viel mit Gott erlebt haben und es auch noch aufgeschrieben haben. Dass wir uns damit auseinandersetzen und merken, meine Güte, was kann Gott im Leben alles bewirken? Oder dass wir uns mit Gebetserhörung beschäftigen, so wie wir es hier gehört haben, und merken, Gott reagiert. Der zweite Punkt, der Pächter und der Händler haben den Wert der Sache entdeckt. Wenn wir den Wert entdecken, ist das sehr wichtig für unsere Motivation. Wir sind motiviert, wir sind begeistert. Hätten der Pächter und der Kaufmann den Wert der Sache nicht entdeckt, hätten sie niemals so reagiert. Stellen Sie sich vor, der Bauer zieht seinen Pflug durch den Acker und stößt auf einen Sack mit alten Kleidern. Er wäre bestimmt nicht losgezogen, um den Acker zu kaufen, um dann endlich in Besitz von Lumpen zu kommen. Sie entdecken beide den Wert der Sache. Der Wert hält unser Interesse wach. Wenn Sie sich Beziehungen anschauen, wenn ein anderer Mensch Ihnen nicht mehr wertvoll ist, wenn Sie sagen, er hat keine Bedeutung mehr für mein Leben, lässt das Interesse nach. Und oft plätschert die Beziehung aus. Wie wertvoll ist Ihnen Gott? Was für einen Wert hat er für Ihr Leben? Wie können wir überhaupt Gottes Wert entdecken? Ich denke, dass es ein Ergebnis ist des Interesses, dass ich in der Bibel plötzlich das eine oder andere entdecke. Was mir wertvoll ist, für mich persönlich war es am vergangenen Samstag ein wertvolles Erlebnis, wo ich merkte, Gott kümmert sich um mich. Ich mache zurzeit Zivildienst, exakt noch anderthalb Wochen, und hatte vorher sehr, sehr viele Überstunden machen müssen, 33,5, habe gedacht, wann soll ich die wieder abfeiern. Bin extra 3 Wochen in Urlaub gefahren. Als ich zurückkam, lag ein Schreiben da, und da kam dann am nächsten Morgen, ich krieg eine Referendariatsstelle. Jetzt habe ich gedacht, Hilfe, ich habe meinen ganzen Urlaub verbraucht. Als ich nachrechnete, merkte ich, dass ich durch die Überstunden auf die Minute genau auf die Zahl kam an Urlaubstagen, die ich brauchte, um vorzeitig entlassen zu werden. Für mich ein Erlebnis, bei dem ich gemerkt habe, Gott kümmert sich um mich. Die wenigsten von Ihnen werden also so eine Benachrichtigung bekommen, denke ich. Jeder von Ihnen wird den Wert Gottes auf eine andere Art und Weise erleben und feststellen. Jeder entdeckt individuell unterschiedlich den Wert Gottes. Bei dem einen geschieht das spontan, wie bei unserem Pächter, der nicht mit der Erwartung über den Acker gezogen ist, wo steckt der Schatz? Sondern der ganz spontan plötzlich merkte, wow, das ist eine Sache. Da ist Gott, da ist Reich Gottes, ist mir wichtig und wertvoll. Und dann ist der Kaufmann, der wahrscheinlich jahrelang auf der Suche war nach einer kostbaren Perle und Jahre investieren musste, bis er sie endlich gefunden hat. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer jungen Frau, die mir erzählte, junge Frau, bisschen älter als ich, die erzählte, wie sie sich auf die Suche begeben hat, magersüchtig wurde, als sie die Magersucht gepackt hatte, Bulimie bekam, bei der alles drunter und drüber ging, die es in Esoterik versucht hat, bei Psychologen, bei allen verschiedenen Stellen, alles abgeklappert hat und hat gesagt, es muss doch einen Weg geben für mich, mein Leben kann doch nicht so bescheiden, so schlecht weiterlaufen. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem sie entdeckte, Gott hat einen Wert für mein Leben, Jesus Christus hat einen Wert für mein Leben. Dann hat sie gesagt, ich setze alles auf eine Karte und ihr Leben begann sich zu ändern. Es ging nicht von heute auf morgen, aber es ging deutlich aufwärts. Der eine entdeckt den Wert Gottes spontan, der andere nach langer Suche. Ich denke, wir dürfen auch nichts übers Knie brechen, sondern dürfen uns auch Zeit lassen auf dieser Suche. Das Wichtige, der Schluss. Drittens, sie setzen alles auf eine Karte. Hätte der Pächter nicht alles investiert, hätte der Kaufmann nicht alles investiert, hätten sie nicht alles bekommen. Und in dieser Beziehung sind wir ängstlich geworden. Bin ich ängstlich geworden? Man hat doch gerne Rücklagen, Sicherheiten, eine Versicherung. Versicherungen sind nicht schlecht. Aber Gott will, dass wir alles auf eine Karte setzen. Gott will, dass wir alles auf seine Karte setzen. Das ist schon das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Allein ich soll die Nummer eins in deinem Leben sein. Gott will unsere Kommandozentrale übernehmen. Und das ist Resultat des Interesses und des Wertes, den wir bei Gott entdecken. Und das macht auch begeisterte Christen aus, dass sie alles auf eine Karte setzen. Ich weiß nicht, auf welche Karte sie zurzeit setzen. Viele von uns haben sicherlich mal alles auf die Karte Gottes gesetzt und gesagt, du bist die Nummer eins in meinem Leben und ich stelle alles deinen Maßstäben und dem, was du vorhast, unter. Und dann kommen Phasen, ich kenne das selber zu Genüge, in denen andere Dinge wichtig werden. Und die Kommandozentrale plötzlich verwaist ist und andere Dinge da auftauchen. Sorgen, Probleme, Familie, Geld, Partner, alles Mögliche. Für uns sehr wichtig, dass wir dann Buße tun, um dieses alte Wort zu gebrauchen, dass wir aufräumen in unserem Leben, dass wir sagen, Mensch, Gott soll wirklich wieder die Nummer eins in meinem Leben werden, weil er es wert ist. Ich möchte ja nicht irgendeine minderwertige Sache über mein Leben bestimmen lassen, sondern Gott ist es allein wert, Nummer eins in unserem Leben zu sein. Ich fasse das Gesagte zusammen. Kaufmann und Pächter zeigen uns, wie wir Begeisterung auch gewinnen können. Erstens durch Interesse. Wo interessieren wir uns für die Sache Gottes? Wo interessieren wir uns für Gott? Wo versuchen wir und bemühen wir uns, Gott besser kennenzulernen? Wo haben wir offene Augen für Gottes Wirken? Zweiter Punkt, was ist er uns wert? Welchen Wert hat Gott für ihr Leben? Und dritter Punkt, wenn wir erkannt haben, dass Gott und dass das Reich Gottes das Wertvollste ist, was wir uns überhaupt vorstellen können und was es für unser Leben gibt, dass wir alles auf eine Karte setzen und dann auch sagen, dann bitte, Herr Jesus, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, bestimmst du über mein Leben. Amen.